30 Jahre Colloradio, 30 Jahre freies Radio in Dresden, das heißt auch 30 Jahre Abschaltung des Jugendsenders DT64 auf Raten. Der Moderator und Musikjournalist Lutz Schramm hat die Zeit, als ein Ruck durch die Hörfunklandschaft in den damals 5 neuen Bundesländern ging, hautnah miterlebt bei DT64, bei Rockradio B und bei Radio Fritz. Das war für uns auch Anlass genug, Lutz Schramm in unsere Studios im Dresdner Zentralwerk einzuladen und ihn am 30. Colloradio-Geburtstag ins Gespräch zu bringen mit unseren Sendungsmachenden, die damals ganz klar beeinflusst waren vom Sound, den Lutz Schramm mit seinen Sendungen Paroktikum und Vibration besonders im Osten Deutschlands salonfähig gemacht hat. Mit dabei in der Gesprächsrunde am 8. Juli 2028 sind Hagen Oppelt, aka Hoppel, ihr kennt ihn aus der Sendung Disharmonic Noise Conspiracy, die schon seit 15 Jahren auf Colloradio läuft, Lorenz Wiedemann von der Schlagseite und einer der wenigen Verbliebenen aus der ersten Generation der Colloradio-Sendungsmachenden, Thilo Safart vom Buschfunk und Martin Uhlig von 6 Seiten und ein Verzerrer. Für mich war es eher wichtig auszuloten, welchen Impact DT64 mit seinem besonderen Sound und seinen Sendungsmachenden wirklich auf die Subkultur und die freie Radiolandschaft hier in Dresden hatte und was davon eher Mythos und Narrativ ist. Viele Sachen kann man vielleicht rein aus dem Gespräch heute nicht mehr nachvollziehen, wenn man nicht in dieser Generation groß geworden ist. Deswegen gibt es auf der Colloradio-Webseite und auf freieradios.net unter dem Audio zum Nachhören noch Anmerkungen und Erklärungen zu allen Sachen, die während des einstündigen Gesprächs unerklärt im Raum stehen geblieben sind. Heute zu Gast beim 30. Colloradio-Geburtstag Lutz Schramm, Jahrgang 59. Ursprünglich als Tontechniker beim Rundfunk gelandet. Ist das richtig?
Ja, passt bestimmt.
Beim DDR-Rundfunk, beim staatlichen Rundfunk der DDR. Das ist für heute Lebende nicht mehr so leicht nachvollziehbar, dass hier Radio mal eine staatliche Angelegenheit war. Manche behaupten, es wäre so, dass Radio jetzt staatlich wäre. 1986 gab es ein Durchbruch in der Radiogeschichte. Es gab die Sendung Paroktikum, von dir moderiert. Später dann eine Sendung, die hieß Vibrationen. Das Besondere an der Sendung war, dass du damit Bands eine Plattform gegeben hast, die davor nie und nimmer die Chance gehabt hätten, irgendwo in irgendeinem Radio auf der Welt zu laufen. Und du hast es möglich gemacht. Dann hast du auch einen Sampler rausgebracht in der Nachwendezeit zu der Sendung, kann man quasi sagen, auf Amiga damals noch, den Paroktikum-Sampler.
Genau, der jetzt auch gerade wieder veröffentlicht wurde.
Und als sich das Thema DT64 so langsam, aber sicher in Wohlgefallen auflöste, bist du gewechselt zu Rockradio B vom ORB damals noch, einem der Vorläufersender vom RBB. Und hast da weitergemacht und bist später bei Fritz gelandet, hast dich mehr und mehr in Online-Sachen reingesteigert und bist dann bis Mai diesen Jahres beim RBB geblieben. Ist das alles korrekt?
Das ist alles korrekt. Hast quasi meine komplette Karriere einmal durchexerziert. Ja.
Ich habe noch was mitgebracht von jemandem, vielleicht erkennst du die Stimme. Und zwar hat der auch Erinnerungen an deine Biografie. Da hören wir einfach mal rein und du kannst raten,
wer es ist. Ich komme aus Ostberlin. Hab eine Lehre gemacht als Datenverarbeiter, also irgendwie was mit Computern. Ich habe meine Lehre halt bei der Deutschen Post gehabt und die Deutsche Post hatte in ganz Ostberlin verteilt sogenannte Rechenzentren. Oder ich bin dann eingesetzt worden in dem Rechenzentrum der Post auf dem Gelände des Radios in der Leperstraße, weil es ein Riesengelände war, also wo auch alle Ost-Radiostationen versammelt waren. Das war auch ja auch nochmal anders. Das war ja ein Radiosender in der DDR. Hat ja für die gesamte DDR gesendet und nicht wie heute für nur ein Bundesland, sondern da haben es alle gehört und es wurde in Berlin in einer Leperstraße konzentriert. Und wir sind in dieselbe Kantine essen gegangen wie die Radioleute. Wir wussten weder, wer von denen beim Radio ist oder nicht ist. Ja, das war einfach völlig egal. Und geändert hat sich das eigentlich auch erst durch Lutz Schramm, der in der zweiten Hälfte der 80er sich da so eine Sendung erarbeitet hat, in der dann Independent-Musik, also Musik, die anders war, als es sonst irgendwie irgendwo gespielt wurde, gespielt hat. Der hat also Indie-Sachen gespielt, Reggae, afrikanische Musik, aber eben auch Hip-Hop. Und eine seiner Aufgaben war es, auch von vor Ort zu berichten. ist er eben auch irgendwie überall hingefahren, wenn dann Veranstaltungen waren, wo er dachte, da kann man auch von vor Ort berichten oder von vor Ort Berichte mitbringen. Hat er gemacht und dadurch hat er eben aber auch eben Sachen über die DDR-Hip-Hop-Szene berichtet. Und das gab es nirgendwo anders. Ergo haben wir Hip-Hop-Fans in Ost-Berlin angefangen, Lutz Schramm immer dann zu hören, wenn er irgendwie was mit Hip-Hop gemacht hat. Zum einen, weil tatsächlich, das hat eben kein Westradiosender gemacht und machen können. Und zum anderen aber auch eben, weil wir natürlich auch so checkermäßig hören wollten, was hat denn er da so für Platten? Plötzlich arbeite ich da auf dem Gelände und weil ich jetzt wusste, wer Lutz Schramm ist und wie der aussah von irgendeinem Konzert oder was weiß ich jetzt ja nicht mehr oder irgendeinem gemeinsamen Bekannten, das kriege ich jetzt auch nicht mehr so genau zusammen, habe ich dann auch mal irgendwie mit ihm hier smalltalkt so, oder versucht zu smalltalken, weil er ist jetzt nicht so der Smalltalker und dadurch kam dann so ein Kontakt zustande. Und als dann 1990, also beziehungsweise 1989 die Grenze aufgegangen ist, hat er mich angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, sich eine Sendung mit ihm zu teilen. Zu dem Zeitpunkt hat er seine ganzen Indie-Sachen auf eine Sendung verteilt und alles, was nicht so Indie-gitarrig war, eben afrikanische Musik, Reggae, Hip-Hop, hat er auf eine andere Sendung verteilt, verteilen können sogar. Sie haben ihm eine zweite Sendung gegeben, Vibration. Bin ich eben auch mit angesprochen worden. So Leute wie Kuttner oder so sind genau auch in dieser Zeit deswegen beim Radio gelandet, weil halt Quereinsteiger angesprochen worden sind, ob sie nicht Lust hätten, irgendwas zu machen. Ich habe das dann alle zwei Wochen also im Wechsel mit ihm gemacht. So, ich habe den Hip-Hop-Teil übernommen und dann saß ich da. Hab die Musik irgendwie, die ich selber hatte, die der Freundeskreis hatte, irgendwie auf den Haufen gepackt irgendwie und hab dann da alle zwei Wochen irgendwie ein paar Sendungen gemacht.
Ein paar Sendungen hat er gemacht. Wer war's?
André Langfeld.
Ja. Deckt sich das mit deinen Erinnerungen?
Ja, also das frischt sogar Erinnerungen auf, die ich nicht mehr hatte. Also wir haben ja vorher schon darüber geredet und da hast du mich daran erinnert, dass André beim DDR-Rundfunk als Techniker gearbeitet hat. Das hat er hier gerade ja auch nochmal so erzählt. Und das mit den Quereinsteigern ist ja, also letztendlich, ich bin ja auch ein Quereinsteiger. Ich war Tontechniker, also bin nach der 10. Klasse normale Schule, heute würde man sagen, ist das Mittelschule, keine Ahnung, also jedenfalls 10. Klasse abgegangen, habe eine Lehre gemacht bei der Deutschen Post und Redakteur bin ich dann 84, 85 geworden. Ich bin jetzt gerade dabei, mein ganzes Archiv aufzuarbeiten und da lerne ich gerade auch ganz viele Sachen, die ich komplett wieder vergessen habe, nämlich, dass ich die erste regelmäßige Sendung, die ich moderiert habe, dass das wirklich auch schon ab 84 war. Ich dachte immer erst, 85 war mein neuer Arbeitsvertrag oder so. Genau, und André war halt der Hip-Hop-Dude, der nicht nur, er ist da so ein bisschen bescheiden gewesen gerade, nicht nur ein paar Bekannte hatte und selber ein paar Platten, sondern sich auch richtig gut auskannte in dem Stoff. Für mich war das quasi ein Feld, in das ich mich hätte einarbeiten müssen, aber die anderen Felder waren auch noch zu beackern und da war ich total happy, ihn zu treffen. Und er macht es ja bis heute, macht tolle Sendungen.
Jetzt mittlerweile bei BYTE-FM. Wenn du jetzt auf diese Zeit zurückblickst, was ist wirklich, also es gibt so ein Narrativ, finde ich, immer, das ist so DT64 in der kurz Vorwendezeit und frühen Nachwendezeit war Ackerpflüger und Wegbereiter für sämtliche Subkultur, gerade im Osten. Und deine Sendungen haben wahrscheinlich auch dazu beigetragen, ist das ein Narrativ, ist das ein Mythos oder war das wirklich so aus deiner Perspektive?
Na, Wegbereiter klingt erstmal so absolut. Es gab sicherlich ganz oder es gab definitiv viele andere Einflüsse, die dafür gesorgt haben, dass bestimmte Dinge sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Also gerade Ende der 80er hat sich insgesamt zuerst in Berlin und dann auch in ein paar anderen Städten in der DDR die Kulturpolitik so ein bisschen entkrampft, sind Bands eingestuft worden, die vorher nicht eingestuft worden wären. Und dann war das Zufall oder göttliche Fügung, whatever, dass eben nicht nur DT64 begonnen hat, sondern bei DT64 Leute wie ich oder wie Achim Gröschel oder später ist dann Ronny Galenzer dazugekommen, Christoph Tannert, das sind dann alles so Leute gewesen, die nicht das übliche Radiogeschäft gemacht haben, sondern die mit einem frischen Blick und neuen Ideen gekommen sind und DT64 gemacht haben.
Siehst du das in einem politischen Zusammenhang von wegen, ja, seit 86 war Gorbatschow in der Sowjetunion an der Macht, der Wind von Glasnost und Perestroika wehte auch in die DDR, oder ist es einfach unabhängig davon passiert, weil einfach sich das in die Richtung entwickelt hat und Berlin einfach mal schon in diesem Medieneinfluss von West-Berlin auch stand? Wie kam es zu dieser Aufweichung, dass QuereinsteigerInnen ins Radio gekommen sind, dass in den Jugendclubs mehr möglich war als vorher?
Ich würde das mal trennen voneinander. Also die Geschichte mit der Kulturpolitik und dass eben Bands erlaubt wurden oder eine Möglichkeit hatten zu spielen und ähnliche Geschichten, das hatte, also ich würde jetzt mal sagen, definitiv was mit auch mit Glasnost und Gorbatschow zu tun, obwohl ich das nicht mit Fakten unterlegen kann oder mit Umfragen, whatever. Aber das kann kein Zufall sein, dass das eben zu dieser Zeit passiert ist. Und in der DDR war es ja so, dass, das ist auch so eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird, hattest du keine Angst, wurdest du nicht beobachtet, hast du dir Sorgen gemacht? Es war eben nicht so, dass du vorhersehen konntest, was passiert, sondern das Einzige, wo du sicher sein konntest, dass du vorhersiehst, was passiert ist, wenn du dich schön auf der Linie bewegst. Also wenn du immer das gemacht hast, was vorgegeben wurde und keine falschen Fragen oder am besten gar keine Fragen gestellt hast, dann konntest du sicher sein, dass das alles gut funktioniert. Konntest du immer noch an irgendjemanden geraten, der dir persönlich was Schlechtes wollte, whatever. Aber wenn du dich von dieser Linie wegbewegt hast, dann hast du keine Sicherheit gehabt, sowohl, dass dir was Negatives passiert, als auch, dass dir nichts Negatives passiert oder vielleicht sogar was Positives. Und das habe ich ganz am eigenen Leibe ganz oft erfahren, dass ich einfach immer gesagt habe, okay, so hat das Paroktikum ja angefangen. Ich mache eine Sendung mit ungewöhnlicher Rockmusik. Habe die erste Sendung gemacht, da gab es dann, auch das erlebe ich jetzt gerade beim Scannen meines Archivs ganz hautnah, Bunch of Mails, nee, nicht, sondern Briefe. Was ist das für eine scheiß Sendung, wenn ihr nicht in der Lage seid, ordentliche Independent-Musik zusammenzusuchen, dann bleibt bei Heavy und Disco, schreibt einer wortwörtlich. Und andere sagen, na, das war jetzt nicht so toll, es gibt ja noch ein paar andere Sachen, die man so zusammensuchen kann. Habe ich die zweite Sendung gemacht und habe das mehr so mit diesem Blick auch gemacht. Und zack, kamen die Briefe. Das war toll, mach weiter so und. Ja. Ich habe mich dann immer auf diesem Weg entlang gehangelt, habe ein Clash-Special gemacht, habe dann sogar im ersten Jahr auch schon mich getraut, ein Neubauten-Special zu machen. Ja. Und es ist nie was passiert oder ich habe jetzt auch nicht da gesessen, passiert was, sondern ich habe einfach gemacht.
Einer, der immer fleißig am Radio gelauscht hat, deinen Sendungen, sitzt heute neben mir, Hoppel. Genau. Ich sehe ihn so ein bisschen in der Tradition deiner Sendung. Er macht hier eine Sendung auf Coloradio, die heißt Disharmonic Noise Conspiracy, und Hoppel hat einfach ein sehr gutes Händchen für Bands, für Gruppen, für Musik, die sonst keine Chance hätten, in irgendeinen Radiosender ihren Weg zu finden.
Genau, stimmt.
Und ich würde von dir gerne wissen, was das Besondere an der Sendung von Lutz Schramm damals war, was dich vielleicht auch bewegt und inspiriert hat.
Das Besondere an Paroktikum war einfach mal, dass es die einzige Radiosendung war, die wir zu Ostzeiten irgendwie hören konnten, außer wir jetzt in Brandenburg oder in Berlin, wir konnten noch John Peels Music hören. Das lief immer, erst lief es Freitag früh 4:30, da haben wir uns extra weggestellt vor der Lehre oder vor der Berufsschule und haben dann die halbe Stunde aufgenommen. Aber ansonsten war deine Sendung das einzigste, wo man Punkrock aufnehmen konnte. Und zu DDR-Zeiten gab es ja auch keinen Punk zu kaufen in der DDR, so dass man wirklich von deiner Sendung abhängig war. Und du hast mich so beeinflusst und so ganz viele Freunde von mir, so richtig lieb grüßen vom Radi und vom Krelli aus dem Plattenladen und so. Ja, wirklich schön. Bands kennengelernt wie Negative Land, Ludwig von 88 würde ich gleich mal spielen. Stupids hast du ganz oft gespielt. Großartig.
Danke, mir hat es auch Spaß gemacht.
Großartig. Und wie der Jens schon sagt, du hast Sachen gespielt, die würde ich bis heute nicht kennen. Zum Beispiel Camp Sophisto, so ein Vielfarbenableger, kennt kein Schwein, weil du hast es gespielt, ich hab's gehört, ich kenne sie.
Wie war das damals? Konntest du unerkannt durch die Straßen gehen, ohne angesprochen zu werden? Irgendwie hat sich ja rumgesprochen, wer du bist und was du machst, und du bist ja auch so bei Konzerten und Veranstaltungen gewesen. Hatte das einen Einfluss auf dein Leben?
Glücklicherweise konnte ich durch die Straßen gehen unerkannt, weil man ist
ja
immer noch beim
Radio. Man kannte ja bloß die Stimme, oder?
Genau. Man kannte ja nicht das Gesicht. Man ist ja immer noch beim Radio. Aber weil du jetzt auch gerade Konzerte erwähnt hast, da war es schon so, dass wenn ich also in der Langhansstraße mich durch den Pulk von Leuten gequält habe, die draußen vor der Tür gewartet haben, dann hat das relativ schnell, also es hat auch 1,5 Jahre gedauert, bis sich mein Gesicht rumgesprochen hat, aber dann gab es auch immer wieder welche, die mich direkt kannten und die dann gesagt haben, guck mal, da steht der. Und weil du fragst, ob das Einfluss auf mein Leben hatte, das hat es jetzt nicht so extrem. Das kam dann eher später, dass also je bekannter die Sendung geworden ist und dann eben auch nach der Wende, wo viel mehr Öffentlichkeitsaktivitäten auch angesagt waren, dass es schon ein bisschen so war, dass mich das dann auch wieder gestört hat. Also wenn ich mir heute angucke bei Radio 1, ich war mal vor einiger Zeit bei Radio 1 in der Sendung, da laufen dann Kameras und da muss dann irgendwie auch ein Bild gemacht werden, was noch ins Internet gestellt wird und so. Also diese ganzen Geschichten, die würden mich eher nerven. Ich mache ja inzwischen auch kein Radio mehr, weil ich finde, Radio ist straightforward. Du setzt dich ins Studio, hast dein Päckchen Platten dabei, lädst vielleicht nochmal jemand ein, mit dem du dich ein bisschen unterhältst und dann habt ihr 2 Stunden eure Sendung und macht Spaß für nicht nur für die Leute, sondern auch für euch.
Damals, als du noch in Friedrichshain gewohnt hast, stand in deinem Hausflur ein Spruch an der Wand: Freigang ist eine Rentnerband, ich Funktion lebt. War das Zufall? Wurdest du gestalkt oder war das einfach eine Message, die sich in der Gegend so verbreitet hat?
Vielleicht hat Kai Panconi einfach eine Spraydose geschenkt bekommen und fand das als, keine Ahnung.
Okay, wir werden es nicht klären können.
Also ich glaube nicht, dass jemand da hingesprayt hat, weil ich da in der Nähe gewohnt habe. Weil wenn du im Friedrichshain oder im Prenzlauer Berg in andere Hausflure gegangen bist, hast du ähnliche Sprüche wahrscheinlich auch gesehen.
Kann ich ganz kurz auch erzählen. Kai Front, du hast eine Sendung zum Beispiel, zu DDR-Zeit gab es halt Platten, war ja Schrottwasser, gab keine Tapes, nichts, keine Platten aus dem Westen. Und du hast in der Sendung Kai Front gespielt und hast gesagt, wer die Tapes kaufen will, hier die Adresse, Jörg Löffler, sowieso Alaunstraße, keine Ahnung. Und dann hat ein Freund von uns aus Eisenhüttenstadt dem Jörg Löffler geschrieben, eine Postkarte und einen Brief, und dann hat er ein Päckchen gekriegt, und dann haben wir Kaltfront ein paar neuer Tipps geschickt gekriegt nach Eisenstadt. Großartig, vielen Dank dafür. Und jetzt meine Frage, warum hast du nicht Paranoia und zum Beispiel Schleimkeim gespielt?
Also, das ist so eine Wechselgeschichte. Das eine ist hat definitiv mit Zensur zu tun.
Ja.
Also das, was ich vorhin erzählt habe, ich bin immer vorwärts gegangen, habe Sachen ausprobiert.
Genau.
Ich habe eben Sachen auch nicht ausprobiert, von denen ich wo ich davon ausgehen konnte, dass die schief gehen würden.
Ja.
Allerdings habe ich da auch den einen oder anderen Ausreißer gehabt. Also das war jetzt gerade nicht Paranoia, sondern das waren die fanatischen Friseure, von denen ich ein Tape hatte und die ich dann in der Sendung auch gespielt habe. Ja. Wo dann irgendwie ein Anruf kam zum Chefredakteur, hier wird bei DT64 eine Band gespielt, die keine Spielerlaubnis hat. Und wie das denn sein könnte und so. Und dann kam der zu mir und sagte, hey, was ist denn hier los? Dann habe ich immer so, also ich bin dann ganz gut so mit Plappern und erzähle irgendwie Gründe. Und dann war das auch wieder gut. Und wenn das hätte genauso gut ein Tape von Paranoia sein können.
Ja, okay.
Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist, was jetzt die Szene in Dresden und ganz speziell Kaltfront angeht, es ist so, dass ich relativ früh Kontakt zu Kaltfront hatte. Mhm. Also auch jetzt wieder gerade beim Scannen des Archivs habe ich gesehen, dass nach einer der ersten Sendungen ich schon einen Brief hatte. Ich will dir mal Mail sagen.
Naja, cool.
Einen Brief hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob von Jens oder von Jörg oder von irgendjemandem aus dem Bandumfeld. Und wir haben dann, nachdem die Paroktikum Sessions angefangen haben, also diese Konzertmitschnitte, die anderen, die Art, Zorn, in dem Zuge haben wir auch miteinander gesprochen, wie kriegen wir es hin, dass wir einen Kaltfront produzieren, in Anführungszeichen, also entweder ein Konzert mitschneiden oder einen Studiotermin organisieren können, damit die eben auch offiziell ein Tape haben, was im DDR-Rundfunk im Archiv steht und nicht nur im Paroktikum von einem Demo-Tape gespielt wird. Und bei Kaltfront war es wirklich eben so, dass da führte kein Weg rein, nicht weil die Band so störrisch war, sondern weil das irgendwie mit einer harten deutschsprachigen Band. Da waren alle, die da erlauben mussten. Es gab ein Lektorat, die für Studiotermine quasi gefragt werden mussten und das sozusagen genehmigen mussten. Die haben dann gesagt, nee, die wollen wir nicht, das ist musikalisch nicht interessant genug. Wird ja dann immer so auf musikalische Sachen sich rausgeredet, wenn es aber eigentlich um den Habitus und um den Inhalt geht.
Ja.
Also bei Kaltfront hatten wir nie den Punkt erreicht, konnten wir nie den Punkt erreichen, wo wir auch wirklich mal was produzieren konnten.
Okay, krass. Eine Frage habe ich noch, wenn ich darf. Soll ich auch stellen von den zwei Freunden, die ich gestern angerufen habe, ob sie heute mal in der Sendung anrufen können, aber beide keine Zeit haben, weil müssen ja schon über 50-Jährige sein, die hier anrufen, die dich denn noch kennen aus der Zeit. Die Hauptfrage war, wo, weil du gerade gesagt hast vorhin, du bist ein Stapel, Radio heißt Stapel Platten unter dem Arm und dann geht's los nach vorne. Wo hast du bitteschön zum Beispiel den Flex Your Head Sampler her gehabt, wo hier die ganzen Ami-Hardcore-Bands drauf waren, Minor Threat und Government Issue und State of Alert und so und Stupids und die ganzen Pinselschützen. Wo hast du die ganzen Platten her gehabt?
Oder die Aufnahmen? Genau. Dieses schöne Bild, was ich da vorhin gezeichnet habe, das ist definitiv erst ab, keine Ahnung, dem 12. November 1989 möglich gewesen. Und vorher war es so, also beim DDR-Rundfunk war es so, wir haben sowieso nichts von Platte gespielt, sondern wir haben alles nur von Bändern gespielt. Das war alles, okay. Ihr habt hier draußen auch so eine 38er Maschine stehen von Studer. Solche Teile waren das, da haben wir, musste alles drauf umgeschnitten werden. Das hatte auch seine Vorteile, weil die Platten waren ja meistens nur in einem Exemplar existent und nach siebenmal irgendwo spielen oder auf eine Party ausleihen, sind die ja dann nicht mehr zu gebrauchen. Also wurde das immer alles fixiert. Und bei den Tapes, die ich von den Bands bekommen habe, die habe ich eben auch nicht im Studio in so ein Tape-Deck reingepackt, sondern die wurden vorher umgeschnitten. Und wenn man sich diesen Prozess anguckt, also auch eine Kompaktkassette nehmen, auf der Musik ist und die dann auf eine 38er-Maschine umschneiden oder eben eine Platte, die, um diesen Teil der Frage zu beantworten, die konnte von meiner Oma sein, die konnte von der Oma oder von irgendeinem Kumpel von Ronny Galenza sein oder von irgendeinem anderen Kumpel, Freund, Bandmitglied. Also
deine Oma hat wirklich die, wir haben nämlich spekuliert, na, hat da die Stasi irgendwie die Päckchen aufgerissen von den Omas aus West-Berlin und hat die dann die Platten zugespielt oder war es deine eigene Oma?
Was bei der Stasi ist, das ist bei der Stasi geblieben, nehme ich mal an, oder dort bei den Kumpels, aber das ist nie bei uns angekommen. Nee, also im DDR-Rundfunk, die offiziellen Platten, die wurden von Leuten eingekauft, die da hingeschickt wurden und die haben nur Phil Collins und ABBA gekauft. Die ganzen Spezialgeschichten, das ist von Leuten, die hinterher waren, die Sammler waren. Ja. Holger Lukas hatte eine legendäre Plattensammlung, damals hat er noch in Leipzig gelebt.
Ja.
Und von der sind ganz viele Sachen eben auch bei mir gelandet. Und dann ist aber nicht nur im Laufe der Zeit Paroktikum in der DDR bekannt geworden, sondern auch außerhalb der DDR.
Cool.
Ich habe schon 96, 97, also Ende 97, fing Philipp Bohr an, mich zu bemustern. Der hatte Constrictor Records, also der hat nicht nur Philipp Bohr veröffentlicht, sondern auch Membranes, TV Personalities und so die ganzen spannende englische Geschichten. Und Leute, die mich im Westen gehört haben, haben zum Beispiel einem Redakteur in der Schweiz geschrieben, der hat Kontakt mit mir aufgenommen. Ich bin 88 in der Schweiz gewesen und stand dort im Lager von Rec Records.
Okay.
Und da ist dann Negative Land hergekommen.
Ah, super.
Und auch Dennis Brown und Yellow Man und. Also das ist so eine Bewegung, so eine Entwicklung gewesen. Mhm. Und das waren sozusagen die sauberen Geschichten und die unsauberen Geschichten waren eben wirklich auch Kompaktkassetten. Also ich hatte war quasi ein Briefbekannter im Westen, der mir ordentliche Maxwell-Chrom-Kassetten alle bespielt mit Strange Ways Peel Sessions.
Wunderbar.
Also ich hatte sozusagen die komplette den kompletten Peel Session Set, aber nicht als Platten, sondern als Kompaktkassette und die habe ich dann.
Krelli Radi, jetzt wisst ihr Bescheid.
Wahnsinn. Und wenn die GEMA zuhört, tut mir leid, das ist verjährt.
Das ist verjährt, denke ich auch. Cool. Ganz kurz, wir feiern ja heute den 30. Colloradio-Geburtstag. Wir haben auch hier jemanden hier, der das Radio von Anfang an mit begleitet hat. Stimmt das überhaupt, Lorenz?
Das ist richtig. Ich habe zu Beginn, wir haben ja voriges Jahr schon mal so eine ähnliche Gesprächsrunde gemacht, zu 30 Jahre Vereinsgründung der Radioinitiative e.V., die ja das Radio trägt sozusagen. Und da bin ich irgendwann in der Stadtzeitung Sachs, die es ja auch immer noch gibt, wurden irgendwann Leute gesucht, die sich für unabhängiges Radio interessieren, so, ja, um das aufzubauen. Und da bin ich irgendwann hingegangen beim Studium. Und da gab es dann irgendwie auch so Probesendungen, das liegt vor meiner Zeit, die einfach nur für einen Club für dich am Martin-Luther-Platz gemacht wurden und nur die Leute da drin gehört haben. Und dann gab es den offiziellen Sendebeginn, jetzt muss ich kurz fassen, am 8. Juli 1993. Und das lief derart ab, dass wir also donnerstags von 20 bis 24 Uhr über den Sender von Energy Dresden praktisch ein Sendefenster hatten. Also derzeit hat sich Radio Energy ausgeklinkt und hat für uns die 4 Stunden freigemacht. Einmal pro Woche 4 Stunden. Das war der Anfang von Coloradio.
Was ist aus deiner Perspektive der Einfluss von DT64 gewesen oder von Sendungen, wie sie Lutz Schramm gestaltet hat, auf das Entstehen von freien Radios in Sachsen und in Thüringen zu dieser Zeit? Ne? Also Radio Frei ist in Thüringen entstanden, in Sachsen ist Radio Blau, Radio T und Coloradio entstanden zu der Zeit. Es gab zu der Zeit eine sehr starke Protestbewegung für den Erhalt von DT64.
Richtig,
es gab diese Abschaltung auf Raten und die Umwandlung beim MDR zu MDR Sputnik. Und es gab dieses Aufploppen gleichzeitig von den freien Radioinitiativen in den jeweiligen Städten Chemnitz, Leipzig und Dresden. Was war aus deiner Perspektive der Impact von DT64 oder von den Sendungen von Lutz Schramm auf das Entstehen von freien Radios?
Naja, im musikalischen Bereich denke ich auf jeden Fall, dass wir im Prinzip das sowas machen wollten oder weiterführen, dass wir die Leute, die sich da zusammengefunden haben, ihre Musik, ihre Subkulturen irgendwo hörbar machen wollten. Da hat man vielleicht nicht in persona an bestimmte Moderatoren gedacht, muss man jetzt fairerweise sagen. Das wäre jetzt wirklich überhöhen von Einzelpersonen. Aber man hat natürlich aus einer gewissen Zeit, in einem gewissen Lebensalter, hat man ja die Sachen, zumindest die Leute, die Radio gehört haben, hatten das natürlich mitgenommen. Da machen Leute was sonst so nicht gibt, was irgendwo in winzigen Clubs spielt oder was vor kurzem noch verboten war. Und natürlich, wenn es uns gefallen hat, wollten wir das auch machen, je nach Musiksparte. Ja. Und haben das irgendwie auch so umgesetzt. Ansonsten kann man es wahrscheinlich relativ schwer vergleichen, weil wir mussten uns dann die Platten selber kaufen oder haben unsere Kassetten auch gespielt im Radio. Natürlich war alles noch gemischt. Ne? Internet war am Anfang noch nicht da, 1993. Und insofern hat der Anspruch, ich spiele hier die Musik, die mir gefällt und wollen mal gucken, wie viele Leute sich da draußen noch finden. Das ist vielleicht so die Verbindung. Höher würde ich das jetzt gar nicht hängen. Ansonsten politisch hängt ja die Gründung dieser freien Radios, kommt ja aus dem Umfeld der sozialen Bewegungen, der Anti-AKW-Geschichten.
In Westdeutschland auf jeden Fall.
Aus den 70ern, genau. Und das vielleicht noch als letzter Satz. In der Zeit 93 waren wir aber in Leipzig, Dresden und Chemnitz mit unseren relativ weitreichenden UKW-Frequenzen waren wir relativ weit vorne in zeitlichen, also in größeren Städten in Westdeutschland haben die freien Radios erst 1, 2, 3 Jahre später nachgezogen. Kann ich aber jetzt nicht in Zahlen belegen. Ja. Jedenfalls waren wir dann relativ weit vorne, dass wir einfach in der ganzen Stadt zu einer bestimmten Uhrzeit zu hören waren. Das war natürlich toll als Verbesserung.
Ja, aus meiner Perspektive ist das auch ein anderer politischer Kontext so ein bisschen gewesen, in dem die freien Radios im Osten entstanden sind. Aber egal. Wie erinnerst du dich, Lutz, an diese Umbruchphase, als klar war, so DT64, gibt zwar eine riesen Protestbewegung, aber so richtig wird es hier nichts mehr und du dann zu Rockradio B gegangen bist. Ja, da gab es ja auch Anfeindungen gegen dich. Ich weiß nicht, ob dich das direkt getroffen hat, aber ich kann mich entsinnen, dass ich bei so einer Mahnwache am Alexanderplatz stand, am Fuße des Fernsehturms und da so ein Punk sehr entrüstet ankam und sich über dich beschwert hat. Zuerst hat er im Staatsfunk nur die Sachen gespielt, die linientreu waren und dann wechselte er auch noch zu Rockradio B. Ja, also er war richtig so aufgebracht, hatte ein massives Problem. Hattest du so eine Sachen sonst auch so direkt mitbekommen oder war das alles nur so, was sich so auf der Straße abgespielt hat?
Nee, also ich habe ja vorhin aus Hörerbriefen zitiert vom Anfang des Paroktikums. Die gibt es natürlich auch vom Ende, also von dieser Zeit, als wir DT64 als Vollprogramm als nationwides Vollprogramm beendet wurde, Rock HIB gestartet ist, dann später Fritz entstanden ist, also die, in dem Fokus, in dem ich da das Ganze erlebt habe. Und da waren die Leute sauer. Also sauer auf mich persönlich auch, was ich auch verstehe. Allerdings hat mich das auch nicht in irgendeiner Form umgestimmt, weil in dem Moment oder in dem Zeitraum, in dem diese Entscheidungen zu treffen waren, also Ende 91, haben wieder ganz viele, also auch wieder so ähnlich wie das, was ich vorhin erzählt habe, so ganz viele mehr oder weniger zufällige Ereignisse, Personen, hatte man ganz viel mit Personen zu tun, sowas, sind zusammengekommen und haben mich dann eine bestimmte Entscheidung treffen lassen. Also irgendwann, ich weiß es nicht mehr genau, Oktober, November 91, habe ich mal Mischko Schiwak, der damals der Chef von DT64 war, gefragt, wie ist denn das, wenn DT64 weitergemacht wird, mit meiner Sendung, kann ich damit rechnen, dass es die weitergibt. Der hat mich eher so abgebürstet, er kann sich jetzt nicht um jeden Einzelnen kümmern, wir müssen erstmal sehen, dass das überhaupt so geht. Ja. Und im Dezember kam dann irgendwann Wolfgang Martin zu mir, der damals schon, also der war vorher, oder muss ich vielleicht dann auch nochmal dazu erzählen, Wolfgang Martin war eigentlich derjenige, der mich zum Redakteur gemacht hat. Also in der Zeit, als ich von Pomtechniker zum Redakteur gewechselt habe, war er der, der diesen Prozess maßgeblich unterstützt hat, war dann eben auch mein Chef. Mentor, whatever. Und der kam im Dezember 91 nicht nur zu mir, sondern eben auch zu den anderen, Uwe Wassermann, Silke Hasselmann und so weiter, und hat gefragt, wollt ihr mit nach Potsdam kommen zum Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, wenn es darum geht, dann ein Jugendprogramm zu machen, das für Berlin und Brandenburg sendet. Und oder für Brandenburg. Und da habe ich ja gesagt, weil ich keine andere Fallback-Variante hatte. Also ich hatte eben nicht die Sicherheit, dass es mit DT64 erstens allgemein weitergeht, aber zweitens eben auch, dass ich gut mit dem dann amtierenden Chef leben kann. Und da ich eben auch gesehen habe, wer da noch mitmacht, habe ich gesagt, okay, das kann jetzt nicht total in die Hose gehen, da mache ich mit. Und wir hatten dann eine total schwere Zeit als Rockradio B, also das war klar, oder wenn es am Anfang nicht klar war, wurde es relativ schnell klar, dass das auch nur so eine Zwischengeschichte ist, bevor dann eben zusammen mit dem SFB ein Jugendprogramm gemacht wird, was dann eben auch für Brandenburg und für Berlin sendet. Das hat sich dann so im Laufe des Jahres, und das war kein Spaß. Also das waren richtig fiese Ränkespiele und Enttäuschungen und hin und her. So war das damals.
Aber aus HörerInnen-Perspektive war es auf jeden Fall sehr spannend, ja. Also ich habe diese Zeit eben so als Teenager mitverfolgt und fand das, glaube ich, so die stärkste inspirierende Kraft für mich selber, Radio machen zu wollen. Neben Piratensender Radio P in Prenzlauer Berg, der damals gesendet hat, ja. So war Rockradio B für mich die wichtige Stimme mit vielen vertrauten Stimmen im Sender, die ein sehr engagiertes Programm gemacht haben, sowohl musikjournalistisch als auch generell journalistisch, als auch wirklich so auf Bedürfnisse von Berliner und Brandenburger Jugendlichen zugeschnitten. Ja, also das ist sehr gut gelungen. Und auch dieser Club-Sound der Stadt, der sich geprägt hat in dieser Zeit, der hat sich da einfach sehr stark gespiegelt.
Ja, und Rockradio B waren eben nicht nur die Ex-DT64-Leute, das wird mit dem Fokus aus DT64-HörerInnen-Sicht ja immer so gesehen, sondern da waren auch Leute dabei, die bei Radio 100 vorher gearbeitet haben. Ja. Werner Vogt, Doro Hackenberg. Und es waren auch Kollegen vom SFB dabei. Mhm. Also Anni Thiemeier zum Beispiel, die parallel auch als Freier beim SFB gearbeitet hat, die da bei Rockradio B auch
relativ. Norbert Rudnitzky, Oliver Kehn, die dann den Blackboard-Jungle gemacht haben, parallel bei DT64 die Dope Beats, die dann hier zu hören waren. Ne? Das waren ja auch Leute, die aus dem Radio 100-Kontext kamen. Ne? So, ja. Das war schon was Bemerkenswertes. Ne? Also die eigentlich aus dem freien Radio-Kontext kamen. Ne? Also selbst da gab es schon diese Welle, das Potenzial aus den freien Radios, die existierten, die wenigen in die öffentlich-rechtlichen Sender reinspülte. Das finde ich ganz bemerkenswert in dem Zusammenhang.
Genau, es gibt jetzt wahrscheinlich ganz wenig Beispiele, wo es umgekehrt ist, also wo jemand, der beim Öffentlich-Rechtlichen schon irgendwie gesettelt ist, in die freien Radios kommt. Ich kenne aber viele, die beide Standbeine haben, eben, also auf beiden Hochzeiten, wenn man so will, tanzen. Mhm. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die ist 92 gewesen. Im Mai 92 gab es eine Tagung in Leipzig. die so ein bisschen der MDR, aber eben auch die DT64-HörerInnenbewegung ins Leben gerufen hat, wo darüber geredet werden sollte, wie wollen wir, wie würde ein nationwides Jugendradio aussehen oder wie könnten Alternativen aussehen, auch mit dem Blick auf die damals eben im Westen schon bestehenden freien Radios. Ja. Und da war ich dabei. Also interessanterweise habe ich sogar einen Beitrag für Rock HDB darüber gemacht, wie ich in meinem Archiv gerade gesehen habe. Konnte ich mich auch nicht mehr daran erinnern. Und habe damals so in der Beobachtung also so ein bisschen das Gefühl, also wenn ich das heute lese, finde ich, das ist nicht ganz falsch, dass so ein nationwides Jugendradio vielleicht dann doch nicht so eine gute Idee ist. So ein ZDF für Jugend.
Funk heißt Funk. Das jetzt.
Na, das ist ja was anderes. Also das kann man jetzt, glaube ich, überhaupt nicht vergleichen, wenn man die neue Mediensituation, also auch die Medienformen in die Hand nimmt. Aber wenn jetzt rein bei Radio bleibt, ist das, glaube ich, eine Verschwendung. Also eben auch gerade, wir reden hier über ganz viele Namen. Und so, alle diese Namen, die wir nennen, sind Leute, deren Jobs auch an diesem Thema hängen. Und wenn es nur noch einen zentralen Jugendsender gäbe, dann müssten die da entweder alle arbeiten oder es könnte eben nur ein Drittel von denen arbeiten und die anderen müssten irgendwas anderes machen.
Ja.
Und die Geschichte mit der regionalen Musikszene, die ist mit so einem zentralen großen Sender gar nicht aufzudröseln. Also alles, was in Bayern ist, alles, was in Mecklenburg-Vorpommern ist, in Sachsen und so weiter, in einen großen Topf, ist vielleicht dann am Ende doch nicht so gut. Sondern da ist es dann ganz gut, wenn Leute vor Ort sind, mal jetzt mit der Musikperspektive gesprochen und mit der Politikperspektive oder sozialen Perspektive gesprochen, ist das wahrscheinlich erst recht so.
Da fällt mir gerade ein, was, glaube ich, den Vibe deiner Sendungen mit reingetragen hat bei Radio Fritz. Später war das die von vornherein gesagt haben, wir machen ein Format bei uns, wo für ungesignte Bands Platz ist, ne? Fritz Unsigned. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt nach der letzten Programmreform, aber es hat auf jeden Fall sehr lange Bestand gehabt und den Sender maßgeblich mit geprägt und damit ja auch Leute an sich gebunden. Ich denke mal, dass das ohne deine Vorarbeit, die du bei den Sendern vorher und beim RBB geleistet hast, vielleicht gar nicht so passiert wäre. Mutmaßlich.
Wenn über meinen Job, den ich gemacht habe, geredet wird, dann wird ja auch immer der Name Peel und die Peel Sessions genannt. By the way, nicht nur Peel hat bei der BBC Sessions gemacht, sondern ganz viele andere Radio-DJs mit anderen Musikstilen auch. Ich glaube, dass dieser Ansatz, dass wenn es einen öffentlichen Sender gibt, der eben nicht nur Leute hat, die Sendung machen, sondern auch Häuser hat und Studios hat, in denen Sachen produziert werden können, dann muss man das einfach nutzen. Und kann man eben solche Sessions organisieren oder man kann eben Sendungen machen, in denen, das ist, glaube ich, auch wieder so ein Ding, was auf das, wie die Welt heute aus reflektiert. Heute brauchst du kein Studio bei der BBC oder in einer Leperstraße mehr, um Musik zu produzieren, sondern die Leute produzieren ihre Musik zu Hause.
Genau.
Dann brauchst du aber ein Medium, was das Ganze sammelt, bündelt, bewertet, in Kontext stellt, whatever. Und das kann dir Spotify nicht machen, zumal wenn du eine völlig unbekannte Band ist, dann findest du auf Spotify ja eigentlich gar nicht statt, auch wenn du dort irgendeinen Pfeil rumliegen hast.
Du bist da, aber bist nicht da. Jetzt ist hier noch dazu gekommen Thilo vom Buschfunk, der eher so ein bisschen Hip-Hop sozialisiert war und aus Dresden kam und für den Lutz Schramms Sendung damals auch ein Türöffner war in gewisser Form. Wie war das für dich? Was hat das bewirkt?
Hallo erstmal. Ich bin eigentlich eher zufällig heute hier. Das ist aber wirklich schön, hier zu sein und freue mich. Also ich bin genauso lange wie Lorenz da. Und ich muss ehrlich sagen, für meine Generation, also ich spreche da sicherlich für viele, die das damals verfolgt haben, war es gerade hier in Dresden schwierig, überhaupt musikmäßig irgendwie Input zu bekommen.
Und das war ja
also richtig krass, natürlich genreübergreifend. Und wie ich gerade gesagt hatte hier, als die Musik lief, die Entwicklung in der Hip-Hop-Szene war so ab Mitte der 80er halt enorm durch diesen Beat Street-Film, der halt hier lief und sich in jeder Kleinstadt irgendwelche Breakdance-Crews gebildet haben. Die Leute haben angefangen, Musik zu hören, natürlich zu suchen und aufzunehmen. Die Leute, die halt irgendwie SFB oder Rias hören konnten, konnten damals halt auch irgendwelche Sessions aus New York zum Teil mitbekommen und sowas. Das war für uns halt in Dresden wirklich schwierig.
Ihr habt das nicht mal gekriegt, ihr habt nicht mal SFB und Rias hören können.
Nee, wirklich, das war wirklich,
das ist Schweine, Alter.
Uncanny Valley, Dresden war wirklich Tal der Ahnungslosen.
Nur DT64,
was für Ja, also das hatte wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Und ich sag mal, das hat hier, gerade hier in der Szene auch dazu geführt, dass es halt hier wirklich auch sich wie eine Familie entwickelt hat, kann man schon fast sagen. Also wenn ich an Electric Bee denke, so hieß ja damals auch die Crew, Universal Hip Hop Family, war damals so dieser Überbegriff für alle möglichen Leute. Und woran ich mich erinnern kann, sehr gut, ich habe es gerade gesagt, dass es diesen Aufruf von dir gab, bei den Vibrationen sozusagen Sachen einzuschicken, wenn man selber was macht, ganz egal mit welcher Technik. Ich weiß, dass das damals total schwierig war, weil es gab keine Drumcomputer oder weiß ich was. Also die Leute haben einfach mit dem, was sie hatten, Musik gemacht. Manche haben irgendwie einfach irgendwie das Klopfen vom Schrank aufgenommen, soweit ich das mitbekommen habe. Irgendwie. Ich glaube, du hast dann auch ein bisschen was dazu erzählt. Also das ist schon, war schon wirklich ein krasser Einfluss.
Und es gab ja so, ich glaube, Beside the Norm aus Leipzig lief, glaube ich, auch in deiner Sendung. Mhm. Und aus Dresden viel umstritten, 3M Man. Das wäre nicht in Berlin angekommen. Es wäre nie in Berlin angekommen und auch der Kontakt zu diesen Leuten wäre nicht zustande gekommen, ja. Also
nee, die kenne ich zum Beispiel gar nicht. Also ja, die müssen wir später auch
kennen. Beside the Norm waren, glaube ich, erst nach der Wende. Das waren so Downtown Lyrics aus Leipzig. Und also es gab viele Namen, also aus Dresden auf jeden Fall, Electric Bee war quasi einer der Heads sozusagen mit einer klassischen Musikausbildung, der eine Zeit lang wirklich Hip-Hop gemacht hat und hier auch sehr gefeiert wurde. Mhm. Ja, und dann halt noch so ein paar andere Namen, die heute auch niemand mehr kennt eigentlich.
Mhm. Genau. Wie hat deine Sendung das gemacht, was heute Internet macht?
Auch wieder wie alle anderen Radiosendungen, die spannende Sachen gemacht haben oder gespielt haben, das gemacht haben, erstmal senden. Also das ist ja Paroktikum und letztendlich bei Vibrationen, was die DDR-Geschichten angeht, das ist ja genauso passiert. Du musst erstmal was in den Teich werfen, damit Wellen entstehen. Und das war beim Paroktikum so, eine Sendung mit schräger Musik, Indie-Musik zu machen, mit einem Repertoire von 2 Konzertmitschnitten und ein paar ungarischen Platten, ein paar polnischen Platten, ist total schwer. Und am Anfang habe ich auch gar nicht gefragt, also 86 habe ich noch gar nicht gefragt, habt ihr was aufgenommen, könnt ihr mir das schicken? Das ist erstmal von alleine passiert. Aber nachdem das passiert ist und nachdem ich die Sachen auch gespielt habe, sind dann die Reaktionen auch wieder automatisch gewesen. Also dass die Nächsten gesagt haben, okay, dann schicken wir dir das. Dann habe ich Leute kennengelernt, persönlich kennengelernt. Das ist genau wie die Geschichte, die André vorhin erzählt. Man trifft sich in irgendeinem Kontext und stellt fest, man hat gemeinsame Interessen. Bei Indie und beim Paroktikum war es so, dass ich Ronald Galenza und Ebi Fischel von der Insel der Jugend, die dort X-Mal Musik zur Zeit ab Anfang 86 organisiert haben, die sind zu mir gekommen, weil sie vor dem Paroktikum schon mitbekommen haben, ich mache Musikprogramme, die interessant sind. Und wir haben dann so ein Agreement gemacht. Ich berichte über eure Veranstaltung und ihr ladet mich zu eurer Veranstaltung ein. Ich habe dann da auch moderiert, also die Bands angesagt, und habe dadurch dann eben auch den persönlichen Kontakt zu mehr Musikern gehabt. Und das war dann so wie so ein Pilz, der immer größer geworden ist und sich immer wieder auch so hochgeschaukelt hat. Konzertmitschnitte, Studioproduktion, Platten. Ich meine, das war der Traum, ja, dass 88 die Kleeblatt 23 rausgekommen ist mit Hardpop Feeling B, WK13, Sando. Und ein Jahr später dann die Paroktikum-Platte. Dann fing es an mit den Produktionen. Feeling B haben produziert, AG Geige.
Die anderen Bands oder so hieß für die Platte, ne?
Die Platte hieß die anderen Bands. Genau. Ich mag diesen. Ja. Das ist so ein Marketing-Ding, den Amiga sich ausgedacht hat. Und leider ist es inzwischen auch wie so ein Stilbegriff, was aber eben nicht stimmt ist. Aber das ist ein anderes Thema. Also genau. Und dann kam die Wende. Ja, das hat dann nochmal den Schalter in eine ganz andere Richtung gedreht. Aber das war auf einem guten Weg. Das hätte auch noch eine Weile sich so weiterentwickeln können.
Was ich beeindruckend finde, wenn man so diese Untergrundbands der Vorwendezeit anguckt und vergleicht mit den, ja, was ist das Gegenteil von Untergrund, Overground, mit so den Karat-Pudis und so vergleicht, ja, City, die hatten ja in den ersten Monaten nach dem Mauerfall und noch sehr lange ordentlich daran zu knabbern und zu kämpfen, ne? Das hat sich niemand mehr für die interessiert, während die Kleinen plötzlich die Chance hatten, vor ihrer Haustür und darüber hinaus ganz groß zu werden.
Genau. Die hatten die Chance, aber die haben konnten sie auch nicht alle nutzen. Also das muss man der Fairness halber sagen, dass es auch diverse Bands gegeben hat, die nach dem kurzen jetzt können wir endlich loslegen, auch ins Leere gelaufen sind. Sowohl was das Finanzielle und Ökonomische angeht, diese ganzen Strukturen, in die man sich irgendwie reinarbeiten muss, als letztendlich auch das Künstlerische, weil manche haben eben nicht den Twist gefunden, sich dann gegen das Neue oder mit dem Neuen kreativ auseinanderzusetzen. Aber es gibt gute Beispiele, die quasi bis heute gut funktionieren. Sando, Skeptiker, Kaltfront, die man alle noch auf den Bühnen sehen kann. Das ist dann manchmal so ein bisschen so wie, nee, das ist nicht so wie die Stones, die sind 30 Jahre älter. Aber nee, das will ich gerade nochmal gerade rücken. So flapsig will ich nicht sein. Das ist eben genau nicht so wie die Stones. Also wenn man Sando heute sieht, dann sieht man, dass sich die Musiker, die damals in Flüstern und Schreien irgendwie mit dem Fahrrad durch die Republik gefahren sind und Lieder zur Klampfe gemacht haben, dass die sich entwickelt haben, dass sie tausend Sachen dazugelernt haben, kreativ in alle möglichen Richtungen. Und wenn man die heute sieht, sagt man, wow, ja.
Ja, ein Glück auch, oder? Also Es wäre ja ganz traurig, wenn die stagniert wären und immer noch darauf rumreiten müssen. Also ich glaube, Sando hat auch so ein bisschen manchmal das Problem, reduziert zu werden auf Born in the GDR. So, ne?
Genau, aber die können damit inzwischen gut umgehen. Ja. Ne? Die machen dann Versionen, die total daneben liegen und sagen, okay, ihr habt euer Stück, aber hier sind unsere anderen neuen Sachen, die auch spannend sind.
Wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit. Was danach passiert, wissen wir gerade nicht so richtig. Aber um nochmal hier zu erinnern, was hier eigentlich gerade passiert. Wir feiern den 30. Geburtstag von Coloradio On Air. 30 Jahre ist es her. Und vor 30 Jahren sendete noch munter, wild durch die Gegend Lutz Schramm, der heute bei uns zu Gast ist.
Ja, und es macht mir auch sehr viel Spaß, hier zu sein. Habe ich überhaupt schon zum Geburtstag gratuliert?
Nein.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Du wirst ja auch ununterbrochen interviewt zu deiner Biografie. Kommt mal nicht so was.
Wir haben jetzt noch einen anderen Gast, und zwar Martin. Er hat auch eine Sendung, die heißt 6 Seiten und einen Verzerrer. Hatte Lutz Schramm irgendeinen Einfluss auf dein musikalisches Innen- und Außenleben? Oder bist du da zu jung?
Ich glaube, dafür bin ich noch etwas zu jung.
Okay.
Das kann man mal machen.
Gut.
Da war die Frage wieder mal länger als die Antwort.
Genau. Lutz Schramm, wenn du heute Musik hörst, bleibst du da hängen auf dem, was dich damals umgeben hat, oder hat sich da dein Blick geweitet?
Na, mein Blick war eigentlich schon immer weit. Also ich habe auch Sendungen über Bruce Springsteen gemacht und über Mercedes Sosa und ähnliche Dinge. Nicht nur, weil ich es musste, sondern weil mich auch deren Musik interessiert. Tom Waits ist auch so ein früher Einfluss. Ich muss gestehen, es wird ja viel so über Streaming, das macht alles kaputt, hin und her geredet. Aber in den letzten, das hat auch Corona, die lange Zeit zu Hause viel mit zu tun, in den letzten Jahren habe ich wirklich höre ich täglich ganz viel. Also ich glaube, wenn ich die Stunden zusammenrechne, sind das bestimmt 4 Stunden reines Musikhören von Sachen. Ich versuche, Sachen zu finden, die ich noch nie gehört habe. Und das geht quer durch alles. Das ist Ambient, das ist Electronic, das ist Jazz. Das ist natürlich auch harte Gitarrenmusik. Also ich versuche, an den Stellen, wo ich irgendwann mal aufgehört habe, einen bestimmten Stil zu hören, anzuknüpfen und zu sagen, was bringt mich hier weiter in irgendwelchen Wegen, Pfaden.
Was würdest du heute MusikjournalistInnen, die sich in dieses Feld werfen, mit auf den Weg geben wollen?
Versuchen, also immer alles ausprobieren und es auch mal krachen lassen oder Sachen machen, die nicht gut klingen oder wo Leute hinterher sagen, das ist schlecht, weil man lernt nur aus den Fehlern. Und heute muss man ja nicht mehr damit rechnen, dass die Stasi kommt und einen für länger wegsperrt, sondern man wird nur, weiß ich nicht, die Chefin sagt, hat mir nicht gefallen, mach's mal anders. Oder man kriegt 20 Mails. Das stimmt nicht. Heutzutage wird man ja auch zugeschüttet auf der Facebook-Seite. Da bin ich ganz happy, dass ich das nicht erleben muss.
Ja, super. Aber ich bin sehr happy, dass ich den heutigen Tag erleben durfte mit dir, Lutz Schramm,
ja,
mit Hoppel, mit Martin jetzt gleich im Anschluss, mit Lorenz und Thilo. Das war schon auch ein kleines Stück Radiogeschichte, in der Radiogeschichte wieder aufgekocht wurde, und es ist einfach ein ganz besonderer Tag und Augenblick für mich und bedeutet mir sehr viel. Danke für deinen Besuch.
Danke, hat mir auch Spaß gemacht.
Auf jeden Fall kann ich mich bloß anschließen. Die letzten drei Tage, wo ich deine Praktikumseite nochmal durchgeguckt habe, wann du was gespielt hast, war wirklich wie, als ob es gestern gewesen wäre. Ich wollte auch unterm Bett gucken. Ich habe, glaube ich, noch irgendwelche Tapes im Schrank zu liegen, weil unterm Bett, wo wirklich die ganze Sendung aufgenommen wurde und Sisters of Mercy, Big Black, The Cure und was für alles da gespielt hast.
Und wir verabschieden uns jetzt und sagen herzlichen Glückwunsch, Coloradio, und viel Spaß mit Martin in der nächsten Stunde. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da warst.
Das war ein Mitschnitt der Gesprächsrunde mit Lutz Schramm, Hagen Oppelt, Lorenz Wiedemann, Thilo Safert, Martin Uhlig und mir, Jens Steiner, zum 30. Geburtstag von Coloradio, dem freien Radio in Dresden, aufgenommen am 8. Juli 2023 im Zentralwerk in Dresden-Pieschen. Mehr Infos zu Lutz Schramm, seiner Fotografie und seinem Radioarchiv findet ihr unter lutzschramm.de und podcast.paroktikum.de. Paroktikum mit CK in der Mitte.